Wenn Jesus tot ist, dann ist es ja zwecklos, ihm zu vertrauen. Wenn er nicht lebt, warum wird dann so viel von ihm geredet? Ihm gesprochen, wenn Jesus tot ist, dann stimmt ja gar nicht, was in der Bibel steht. Dann ist ja umsonst, dass wir glauben.
Wenn Jesus noch tot ist, dann lügen ja alle, die behaupten, dass er lebt. Dann hat auch Jesus nicht recht, wenn er sagt, dass er die Wahrheit und der Weg zu Gott ist. Dann ist das Wort Wahrheit ja auch falsch.
Aber wenn Jesus noch tot ist, dann hat er es doch nicht ganz geschafft. Dann hat ihn unsere Sünde in den Tod getrieben. Und mehr nicht. Damit hätte er das Böse und den Tod gar nicht besiegt. Und unsere Sünden sind gar nicht vergeben.
Immer sagt man, dass Jesus wiederkommt. Aber wenn er gar nicht lebt, wie sollen wir uns dann freuen, ihn einmal wiederzusehen? Dann darf man sich ja nicht gewiss sein, dass man nach dem Tod bei ihm ist. Dann gibt es die Hoffnung auch nicht.
Wie kann man da noch sagen, dass das Wort Evangelium frohe Botschaft bedeutet, wenn trotzdem alles sinnlos ist? Wie soll ich mich denn da noch freuen? Dann gibt es ja gar keinen richtigen Grund mehr dafür.
Und jetzt bleibt nur noch ein toter Jesus übrig. Bei vielen Leuten hat man ja den Eindruck, dass sie nur dem Namen nach Christen sind. Wenn Jesus tot ist, kann man verstehen, dass sie nichts mit ihm anfangen konnten.
Seht her, was bleibt noch übrig, wenn man anfängt, die Auferstehung Jesu abzulehnen. Genau so hat der Apostel Paulus es den Leuten damals in Korinth beschrieben. Aber er hat dann auch davon berichtet, dass Jesus von vielen, vielen Zeugen nach seiner Auferstehung gesehen wurde. Und erst recht von seinen Jüngern. Überhaupt hat Jesus es schon vorausgesagt, dass er nach 3 Tagen auferstehen würde. Und als es dann soweit war, dann haben sich die Gegner ganz schön geärgert. Wisst ihr, ich freue mich darüber, dass der Paulus und viele, unzählbar viele Leute, bis heute erfahren haben, dass er lebt. Da bin ich richtig froh, dass die herrliche Osternachricht von Jesus nicht wie diese abgerissene Blume aussieht.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Kinder, liebe Erwachsene, wir hören heute eine Geschichte von einigen Leuten, die unterwegs sind und dabei allerhand Überraschungen erleben. Und wir hören von einem, der auf einmal nicht mehr da ist. Und das, obwohl er fest verschlossen, verriegelt und versiegelt war und von einem Trupp Soldaten bewacht wurde. Plötzlich war er fort. Es ist früher Morgen, von Osten her wird's langsam hell. Die ersten Vögel fangen schon an zu singen. Einige Frauen sind unterwegs, 5, vielleicht auch ein paar mehr. Von der Schönheit dieses wunderschönen Morgens bekommen die aber nichts mit. Ziemlich traurig schauen sie vor sich hin, sie reden wenig, bei sich haben sie wohlriechende Öle, damit wollen sie einen Verstorbenen salben. Der ist schon beerdigt. Normalerweise hätte man den Verstorbenen logischerweise wann beerdigt? Was denkt er? Nachdem man ihn gesalbt hat. Richtig? Jetzt ist er aber schon begraben. Denn es war vor der Beerdigung ziemlich hektisch gewesen. Jesus war am Karfreitag, am Tag vor dem großen Passafest, gekreuzigt worden, mittags um 3 Uhr. Aber mit Sonnenuntergang fing schon das Passafest an, wenige Stunden später. Deshalb blieb nicht viel Zeit übrig. An so einem großen Festtag, da wäre das völlig uncool gewesen, wenn draußen vor der Stadt noch ein paar Leichen rumhängen. Die mussten also schnell weg. Und da seht ihr auf diesem Bild, wie sie Jesus in Eile vom Kreuz genommen haben. Und beerdigt. Ein reicher Mann aus Jerusalem hatte sein Grab dafür zur Verfügung gestellt. Und dort war Jesus beerdigt worden. Aber wie kamen die Frauen jetzt an seine Leiche ran? Hatten die vielleicht einen Klappspaten dabei zum Wiederausgraben? Hat jemand eine Vorstellung? Ja, da muss man ein bisschen wissen, dass die vornehmen Leute damals nicht wie bei uns heute in einem Erdgrab beerdigt worden sind, sondern in einem Felsengrab. Habt da mal ein Bild dabei, da seht ihr so ein Felsengrab, das man heute noch anschauen kann in Jerusalem aus der Zeit Jesu. Da hat man in den Fels einen Raum hineingehauen, da kam man durch eine schmale kleine Tür, Öffnung hindurch, und innen drin sah es ungefähr so aus, da war im Raum, meistens in der Nische an der Seite, so ein Steintrog oder Steinbank ausgehauen, und da wurde der Leichnam dann draufgelegt. In so ein Grab hatten sie Jesus gebracht. Ein kleines Tuch wurde aufs Gesicht gelegt, dann wurde der Körper auf ein langes, 4 Meter langes, schmales Tuch gelegt mit dem Rücken. Das wurde über den Körper vorne, übers Gesicht bis oben hingeklappt, und das war's schon. So viel mehr hatten die an diesem Abend keine Zeit mehr. Salbung konnte nicht gemacht werden. Das wollten die Frauen jetzt an diesem Morgen nachholen. Der Sabbat, das große Passafest waren vorbei. Der erste Tag der Woche war gekommen. Wer weiß denn, wie heute der erste Tag der Woche heißt? Weiß jemand. Mit Sicherheit. Aber man muss aufpassen, weil heute viele Kalender falsch sind. Die fangen mit dem falschen Tag an. Wer weiß, welches der richtige erste Tag der Woche ist? Weiß es einem von den Kindern? Müssen die Erwachsenen ran? Der Sonntag. Jemand hat es mutig gesagt, genau, Dorothea, der Sonntag. Nicht, wie viele heute meinen, der Montag. Nein, mit dem Sonntag fängt die Woche an. Aber damals hieß er noch nicht Sonntag. Damals war es auch noch kein Sonntag. Damals war es ein schlichter erster Tag der Woche. Ein großer Festtag wurde es erst wegen dem, was jetzt passiert, was wir hören. Die Frauen hatten von all dem, was da noch kommen würde, in diesem Moment noch nicht die geringste Ahnung. Sie sahen nur ein Problem. Vor dem Grab lag nämlich ein schwerer, großer Stein. Da seht ihr nochmal so ein Grab aus dieser Zeit mit so einem richtig dicken, großen Klotz von Stein. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, fast so wie ein Mühlstein. Und obwohl die Frauen mindestens zu fünft waren, hätten sie den alleine ohne kräftige männliche Hilfe nicht weggebracht. Und jetzt haben sie die Frage bewegt, wer rollt uns diesen Stein weg? Aber ich habe am Anfang ja schon gesagt, heute erleben einige allerhand Überraschungen. Und als erstes die Frauen. Meine Frau behauptet immer, Frauen mögen Überraschungen, aber ich stelle fest, meistens stimmt es gar nicht. Wenn sie überrascht werden, dann passt es doch nicht. So ging es diesen Frauen auch. Die waren auch erst mal überrascht und trauten ihren Augen nicht. Die kamen zum Grab. Das Grab ist offen. Der Stein ist schon weggerollt. Mit klopfendem Herzen gehen sie hin. Sie bücken sich, leuchten mit ihren Öllampen hinein. Das Grab ist leer. Der Leichnam ist weg. Nur die Tücher liegen fein säuberlich zusammengelegt auf der Steinbank. Die Frauen sind ratlos. Was ist da passiert? Gewaltiges war passiert. Um die Zeit, als sich die Frauen in Jerusalem auf den Weg gemacht haben, da hat draußen vor der Stadt auf einmal die Erde gebebt. Und obwohl die Sonne erst im Aufgehen war, wurde es auf einmal mehr als taghell, wie wenn ein Blitz vom Himmel kommt. Ein Engel Gottes stand da und der hat den Stein vom Grab gewälzt und sich draufgesetzt. Und er leuchtete unglaublich hell, sagt die Bibel, und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Soldaten zitterten vor Angst und fielen in Ohnmacht. Die waren als Kriegsleute zwar einiges gewohnt, aber das war sogar für die kampferprobten Soldaten zu viel. Wo kommen jetzt auf einmal die Soldaten her? Sage ich euch. Nachdem Jesus beerdigt worden war, kamen die hohen Priester zu Pilatus, dem Statthalter, und haben gesagt, dieser Jesus, der hat behauptet, am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Aber den Trick kennen wir. Da kommen bestimmt die Jünger, versuchen seinen Leichnam zu stehlen und dann behaupten sie, der wäre auferstanden. Und dann kommt noch ein neuer Betrug zu dieser ganzen Geschichte dazu. Also Pilatus, bitten wir dich, dass du das Grab bewachen lässt von Soldaten, mindestens bis zum dritten Tag. Wenn der dritte Tag vorbei ist, dann wissen wir, dass es nicht stimmt, kannst du die Soldaten wieder abziehen. So hat der Pilatus zugestimmt, hat einen Trupp Soldaten zum Grab hinausgeschickt, die haben es versiegelt und das Grab dann bewacht. Aber während die Soldaten nun, jetzt wisst ihr, wo die herkamen, in Ohnmacht fielen, da seht ihr die auf dem Bild, die einen fallen schon gerade um, die anderen liegen schon, ist Jesus auferstanden. Jetzt guckt mal das Bild ganz genau an. Und dann überlegt mal. An dem Bild hat es mindestens 2 Dinge drauf bei Jesus, die eigentlich nicht hingehören. Die haben trotzdem ihren Wert. Die Maler, die halten sich nicht immer genau an das, was passiert ist. Die wollen auch was aussagen mit ihren Bildern. Und zwei Gegenstände sind bei Jesus, die gehören eigentlich nicht hin. Da hat sich der Maler aber trotzdem was dabei gedacht. Was denkt er, was hatte Jesus ziemlich sicher nicht im Grab dabei? Also ich habe noch nie einen so beerdigt mit dem dabei. Und habe schon gut über 100 Beerdigungen gehabt. Was hatte Jesus wahrscheinlich nicht dabei, Bianca? Guck mal hin. Richtig, der rote, purpurrote Umhang. Und wenn ich jetzt betone, purpurrot, da fällt vielleicht auch schon einem ein, warum der Maler den hingemalt hat. Was will er mit dem purpurroten Umhang sagen? Wer ist dieser Jesus? Richtig, genau, denn damals trugen Könige purpurrote Gewänder. Und deshalb malt er ihm den purpurroten Umhang hin, damit man auf dem Bild sieht, der da aufersteht, das ist der König der Könige, der Herr aller Herren. Und dann hat er noch was Zweites dabei. Die kleine Schwester war schon dran, jetzt kommt die Große, die Sarah. Sarah, der Stab, und was soll das da oben dran sein? So eine schmale Fahne. Das ist eine Siegesfahne. Ja, die hatte Jesus natürlich nicht dabei. Aber damit will der Maler sagen, da steht ein Sieger aus dem Grab auf. Wen hat Jesus an diesem Morgen denn besiegt? Das wissen viele. Wen hat er besiegt? Wenn er aufersteht von den Toten, den Tod hat er besiegt. Genau, also der purpurrote Umhang und die Fahne in der Hand zeigen, da steht der Sieger über den Tod, der Herr aller Herren auf. Seit diesem Morgen hat der Tod seinen Schrecken verloren. Wenn wir an Jesus glauben, dann wissen auch wir, dass Jesus auch für uns den Tod besiegt hat. Und wenn wir einmal sterben, dann kommt zwar auch unser Leib in ein Grab, aber unsere Seele geht zu Jesus in den Himmel. Und deshalb müssen Christen keine Angst vor dem Tod mehr haben. Sie wissen, sie gehen heim zum Vater. Kurze Zeit nachdem Jesus auferstanden ist, kommen die Soldaten wieder zu sich. In Angst und Schrecken laufen sie davon. Von all dem wissen die Frauen nichts. Die waren ja nicht dabei, die haben es nicht erlebt. Die stehen nur im leeren Grab und staunen. Da sind in der Grabhöhle plötzlich zwei Männer. In strahlenden Gewändern. Die Frauen erschrecken. Was werden das für Männer gewesen sein, die da plötzlich wie aus dem Nichts auftauchen? Ja, der Jonathan ist. Richtig, Engel. Da seht ihr, der Maler hat dieses Bild ins Freie verlegt, damit er einen schönen Hintergrund hat. Aber wenn wir das uns jetzt in der Grabhöhle vorstellen, dann hat das ziemlich genauso ausgesehen. Zwei Engel waren im Grab. Der eine stand wohl daneben, neben diesem Steinbank, und der andere saß drauf. Und einer dieser beiden Engel sagt zu den Frauen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Jesus ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch doch daran, dass er gesagt hat, sie werden mich töten in Jerusalem, aber am dritten Tag werde ich wieder auferstehen. Den Frauen sind diese Worte Jesu zwar eingefallen, aber begriffen haben sie das an diesem Morgen trotzdem nicht. Ziemlich zerstreut gehen sie zurück nach Jerusalem und erzählen dort den Jüngern, was sie erlebt haben. Die Jünger glauben ihnen nicht. Die Frauen mit ihren zarten Nerven, was die wohl gesehen und sich in ihrer Panik zusammengereimt haben. Petrus und Johannes machen sich auf den Weg, das müssen sie schon selber gesehen haben. Mit großen Schritten gehen sie hinaus zum Grab. Ich habe hier mal einen Plan von Jerusalem mitgebracht, hatten wir am Freitag auch schon. Aber hier ist er deshalb nochmal wichtig. Wir sehen, das sind keine großen Entfernungen. Ich habe mal auf dem Riedlinger Stadtplan geguckt. Von der Eichenau oben, von der Gartenstraße bis runter zur Hofstraße, das dürften vielleicht 500 Meter sein. Nicht viel weiter war es vom Grab Jesu, das da draußen vor den Toren der Stadt liegt, ungefähr bis in die Stadtmitte. Wenn die Jünger dort beieinander waren, wo sie mit dem Herrn das letzte Abendmahl gefeiert haben, da oben links, dann waren es vielleicht 800 Meter. Das geht man, wenn man zügig geht, in 5, höchstens 10 Minuten. Ich erzähle das deshalb, damit man nicht meint, die wären da am Ostermorgen stundenlang hin und her unterwegs gewesen sein. Nein, das ging ratzfatz an diesem Tag. Ihr könnt euch also vorstellen, kaum 20 Minuten später stehen auch Petrus und Johannes am Grab. Sie stellen fest, tatsächlich, es ist alles genauso, wie es die Frauen gesagt haben. Der Grabstein ist weggerollt, das Grab ist leer. Auf der Steinbank liegen die leinernen Tücher, fein säuberlich zusammengelegt. Nur die Engel sind nicht mehr da. Petrus geht nachdenklich nach Jerusalem zurück. Auch er begreift noch nicht, was da geschehen ist. Nur einer, interessant, auch für die Älteren interessant, nur einer begreift, das heißt, Johannes ging glaubend zurück. Nur Johannes hat an diesem Morgen offensichtlich gleich begriffen, was da vonstatten gegangen ist. An diesem Morgen sind aber auch noch zwei andere unterwegs. Zwei Jünger sind auf dem Weg von Jerusalem nach Hause. Auch sie waren zum Passafest, jetzt gehen sie heim, das Fest ist vorbei. Auch sie sind ganz traurig und niedergeschlagen. Sie können gar nicht fassen, was in den letzten Tagen geschehen ist. Jesus gefangen genommen, verhört, ausgepeitscht, gekreuzigt. Ihre ganze Welt ist zusammengebrochen. Sie waren doch fest überzeugt, dass Jesus der Heiland ist. Und jetzt ist er tot. Und wie sie da so hingehen und auch von diesem wunderschönen Morgen gar nichts mitbekommen, da kommt auf einmal ein Fremder zu ihnen. Er fragt, worüber unterhaltet ihr euch denn? Auch er kommt den Weg von Jerusalem her. Kleopas, so heißt einer von diesen beiden, schüttelt den Kopf und sagt, das kann doch nicht sein. Bist du der Einzige, der in Jerusalem war und nicht mitbekommen hat, was da geschehen ist? Alle Welt redet doch davon. Aber der Unbekannte scheint gar nichts davon zu wissen. Er fragt, was ist denn passiert? Und sie erzählen, du hast doch schon gehört von Jesus, der Mann aus Nazareth. Und dann erzählen sie von den Wundern Jesu, von seinen vollmächtigen Predigten, von der Kreuzigung, wie sie ihn begraben haben und von den Frauen, die kommen und sagen, das Grab ist leer, Jesus ist weg. Und sie sagen, jetzt weiß keiner, wo er ist. Da schüttelt der unbekannte Fremde den Kopf und sagt, o ihr Unverständigen, habt ihr denn nichts begriffen von dem, was die Propheten Gottes von Jahrhunderten her schon gesagt haben? Es ist doch im Wort Gottes ganz klar gesagt, dass alles so kommen muss, dass der Messias leiden muss und dann in die Herrlichkeit zu Gott geht. Und dann erklärt er ihnen, wie sie da so weitergehen, ganz genau, wie das nach dem Wort Gottes alles genau so hatte sein müssen. Und während er ihnen das erzählt, kommen sie schon im Heimatort der beiden Jünger in Emmaus an. Der Fremde will weitergehen, aber die beiden Jünger sagen, bleib doch, es wird schon dunkel, iss mit uns, übernachte bei uns und morgen kannst du dich ja weiter auf den Weg machen. Der Fremde willigt ein und so sitzen sie schon kurze Zeit später miteinander am Tisch. Da seht ihr sie, links und rechts die beiden Jünger, in der Mitte der unbekannte Fremde. Und jetzt passiert was ganz Merkwürdiges. Als wäre er der Hausherr, greift der Fremde ganz selbstverständlich zum Brot. Das macht normalerweise der Hausherr. Und er segnet es. Ihr seht, wenn er da auf die Hände guckt, hier in der Bildmitte, da hat er das Brot, sieht aus wie so ein Wecken und hat normalerweise so gemacht und da hält er segnend die Hand über diesem Brot. Und dann bricht er das Brot und gibt es den beiden und die trauen ihren Augen nicht. Er bricht das Brot genauso, wie Jesus immer getan hat, auch beim Abendmahl wenige Tage vorher. Da erst gehen ihnen die Augen auf, da begreifen sie, wer sitzt da denn mit ihnen am Tisch? Jasmin, was denkst du? Richtig, genau, der auf einmal verschwunden war, obwohl er versiegelt und bewacht war, der ist wieder da. Der auferstandene Herr Jesus. Aber in dem Moment, in dem sie das begreifen, ist er auch schon wieder weg. Trotzdem schauen sich die beiden Jünger begeistert an, ihr Herr lebt. Und sie sagen, hat uns nicht das Herz gebrannt, als sie uns die Schrift ausgelegt haben? Da waren wir doch schon so richtig bewegt und angerührt und haben gemerkt, das ist was ganz Besonderes mit diesem Mann. Doch in der gleichen Stunde brechen sie wieder auf und gehen nach Jerusalem. Was wollen die mitten in der Nacht in Jerusalem? Das müssten mindestens Frauen gut wissen. Frauen können wenig für sich behalten, richtig? Die haben ein großes Mitteilungsbedürfnis. Die Petra guckt ganz grimmig. Nicht nur die Frauen. Nein, nicht nur die Frauen. Die wollen natürlich nach Jerusalem und den Jüngern sagen, was sie erlebt haben. Jesus lebt. Die wissen das ja wahrscheinlich noch gar nicht. Ja, also, die sind so schnell, wie sie ihre Beine tragen konnten, die 11,5 Kilometer von Emmaus nach Jerusalem gegangen und haben es dort weitergesagt. Die haben es in Jerusalem auch schon gewusst. Jesus war mittlerweile dem Simon Petrus auch erschienen. Und weil an diesem Tag so etwas Gewaltiges, so etwas Großartiges geschehen ist, deshalb ist dieser Tag seither der Festtag im christlichen Glauben, der Festtag. An jedem ersten Tag der Woche hat nun die Gemeinde die Auferstehung Jesu gefeiert. Und so ist der erste Tag der Woche zum Sonntag geworden. In den ersten Zeiten hat man noch jeden Sonntag als Osterfest gefeiert. Erst im Laufe der Zeit hat sich dann so entwickelt, dass man einen besonderen Festtag im Jahr hatte. Und deshalb feiern auch wir Ostern jedes Jahr so wie heute. Und im Grunde ist jeder Sonntag ein kleiner Osterfesttag. Wir feiern Ostern viele auch mit Ostereiern und Osterhasen. Komme ich mal noch zum Schluss ein bisschen auf diese Osterbräuche. Wer kann sich denn denken, was haben Eier und Hasen mit Ostern zu tun? Also Jesus hat am Abendmahl wahrscheinlich keine Eier und keine Hasen gegessen. Wer hat in den letzten Tagen, Wochen Ostereier bemalt von euch? Habt ihr welche angemalt? Niemand? Schon wieder vergessen. Annalena, hast du Ostereier bemalt? Ja? Also, wenn man so ein Ei in der Hand hat, sieht das furchtbar lebendig aus. Eigentlich nicht ganz tot wie ein Stein eher, gell? Aber ist in einem Ei immer alles ganz tot? Kommt aus dem Ei manchmal aus was Lebendiges raus? Jasmin, was kommt denn da raus? Genau, da seht ihr hier zum Beispiel so ein Küken. Das kommt da gerade frisch raus, da sieht man hier sogar auf dem Bild einen Eizahn. Das hat Gott nämlich ganz raffiniert gemacht. Ohne den Eizahn käme das Küken überhaupt nicht raus, weil die Schale viel zu hart ist. Mit dem Eizahn kratzt es von innen die Schale an und dann kann es die absprengen. Dann kommt aus einem scheinbar toten Ei ein neues Leben heraus. Versteht ihr, deshalb ist das Ei und das Küken, das sieht schon ein bisschen knuffiger aus, wenn das Gefieder mal getrocknet ist, die ersten Flaumfedern. Deshalb sind die Eier und die Küken Symbole für Ostern. Ja, für die Auferstehung, weil da aus etwas scheinbar totem Leben hervorkommt. Und was hat das alles jetzt mit dem Osterhasen zu tun? Der kommt nicht aus dem Ei, definitiv nicht. Beim Osterhasen muss man kurz um die Ecke denken. Beim Osterhasen handelt es sich eigentlich um Kaninchen. Aber die meisten können zwischen Hasen und Kaninchen nicht unterscheiden, deshalb ist aus dem Osterkaninchen der Osterhase geworden. Warum ist es wichtig, dass es ein Kaninchen ist? Wo lebt ein Kaninchen? Wisst ihr das? Bei uns manchmal im Stall, aber draußen in der freien Natur. Weiß das jemand?
Unter der Erde im Bau.
Unter der Erde in der Höhle. Genau, seht ihr, da habe ich ein Bild mit dem Kaninchen vor seiner Höhle. Und versteht er jetzt, wenn er das Kaninchen vor der Höhle sieht, warum die Menschen angefangen haben, das Kaninchen auch als Symbol der Auferstehung zu nehmen? Weil das Kaninchen aus der Höhle kommt, so wie Jesus am Ostermorgen aus der Höhle des Felsengrabs, aus der Höhle des Todes hervorgekommen ist. So bezeugen also die Ostereier und die Osterhasen die Auferstehung Jesu. Jedes Mal, wenn ihr in Zukunft wieder Ostereier und Osterhasen habt, wisst ihr, warum wir die haben. Sie bezeugen, Jesus konnte vom Tod nicht festgehalten werden. Und weil das so ist, ist Ostern ein Fest der Freude. Und deshalb können wir jetzt nacheinander die ziemlich zerrupfte und zerzauste Osterblume auch davon wieder anbringen. Ostern ist ein Fest der Freude, weil Jesus lebt, er ist auferstanden, er hat für uns den Tod besiegt. Und die Sarah, die hat für uns deshalb ihren Beitrag zum Stichwort Freude. Das ist ganz kurzfristig umgemodelt worden. Die mussten sich an meine Flexibilität jetzt gewöhnen heute Morgen. Freude.
Ich will mich darüber freuen, dass Jesus auch für mich starb und auferstand.
Ostern ist ein Fest der Freude, weil Jesus Christus jeden Tag bei uns ist. Wir dürfen seine Hilfe in unserem Leben erfahren. Mit allen Nöten und Sorgen dürfen wir zu ihm kommen. Auch Kinder Gottes haben Nöte. Hören wir öfters in Predigten. Aber Kinder Gottes haben nicht nur Nöte. Kinder Gottes haben viel mehr. Sie haben einen Helfer und einen Heiland. Der lebt. Sie haben einen Heiland, der mit mächtigen, lebendigen, kraftvollen Händen in ihr Leben und in ihre Nöte hineingreift und wirkt. Und deshalb müssen wir uns von den Nöten des Lebens nicht unterkriegen lassen. Kommt meine liebe Frau zum Stichwort Jesus Christus.
Wie gut, dass Gott seinen Sohn für unsere Rettung gesandt hat.
Und weil Jesus bei uns ist, ist unser Leben voller Hoffnung, nicht nur im Alltag, sondern auch für die Ewigkeit. Kinder Gottes wissen, wo sie hingehen, heim zum Vater. Und deshalb kann uns auch der Tod die Hoffnung nicht rauben. Und Bianca sagt uns was zum Stichwort Hoffnung.
Meine Oma hat doch recht, dass es ihr Kraft gibt, dass sie einmal bei dir sein kann.
Und schon haben wir die Hoffnung wieder. Und weil Jesus lebt, haben wir Vergebung unserer Schuld. Denn dafür ist die Auferstehung ja der Beweis schlechthin. Jesus ist auferstanden, das heißt, der Tod hat wirklich keine Macht mehr. Woher hatte der Tod seine Macht? Durch die Sünde. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber wenn die Sünde bezahlt ist, dann hat der Tod keinen Schuldzettel mehr in der Hand, mit dem er unser Leben einfordern darf. Der Schuldzettel ist bezahlt, er ist zerrissen, er ist ans Kreuz geheftet. Das bezeugt die Auferstehung Jesu öffentlich. So ist's. Der Tod kann Jesus nicht halten und der Tod kann auch uns nicht halten. Kommt nochmal meine Frau zum Stichwort Vergebung.
Danke, Herr Jesus, dass du mir meine Sünden vergeben hast.
Und weil Jesus lebt, können wir uns darauf verlassen, dass alle Verheißungen Gottes wahr sind. Die Auferstehung zeigt, Gottes Wort ist Wahrheit. Deshalb wird keiner zu Schanden, der auf diesen Herrn vertraut, der mit seinen Sorgen im Gebet zu ihm kommt, der fest mit Gottes Hilfe rechnet. Das sagt uns die Sarah zum Stichwort Wahrheit.
Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Gott uns anlügt.
Genau, es ist sogar noch mehr. Selbst wenn wir es uns vorstellen könnten, es ist unmöglich, dass Gott uns anlügt. Unmöglich. Und weil Jesus lebt, haben wir allen Grund, von ganzem Herzen fest auf ihn zu vertrauen. Wir haben allen Grund, noch viel fröhlicher, noch viel vertrauensvoller und noch viel zuversichtlicher zu ihm zu beten, als wir es hoffentlich sowieso schon tun. Kommt die Jasmin.
Wir wollen fest vertrauen.
Genau. Und wem willst du fest vertrauen? Richtig, Jesus. Ich habe gewusst, dass ihr flexibel seid und dass wir das heute Morgen auch so spontan noch miteinander hinkriegen. Habt ihr prima gemacht. Ich habe gedacht, das passt dann noch als Abschluss, dass wir die Osterblume hier wieder am Ende der Predigt zusammensetzen. Und liebe Kinder, liebe Erwachsenen, deshalb lasst uns unser Leben und auch unsere Gemeinde fröhlich auf diese Tatsache bauen, die wir an Ostern verkündigen. Jesus lebt. Amen.